House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo. Willkommen zu einer weiteren Folge von House of Modern History, zu einer weiteren Folge im Großblock Kolonialismus, Dekolonisierung, Entwicklungspolitik, Postcolonial, alles in dem Rahmen. Habe ich was vergessen? Nee. Heute beschäftigen wir uns mit einer sehr wirkmächtigen oder sehr wichtigen Kritik, die mit der Entwicklungspolitik zusammenhängt und mit dem Kolonialismus an sich, nämlich mit der Dependenztheorie.
Ja.
Genau. Latein-Fans wissen, es kommt aus dem Spanischen.
Was? Ja, und Lateinamerika, ne?
Genau, ja.
War ja groß.
Also, die Artikel, die ich gelesen habe und Wikipedia verweisen auf das spanische Dependencia oder das portugiesische. Beides Mal ist es in gewisser Weise pejorativ, also es bedeutet Abhängigkeit, Unterordnung.
Genau, und ich glaube, entstanden ist sie doch auch in Lateinamerika, oder?
Ja, ja. Genau, also nur drei Sätze zu erstmal, was die Dependenztheorie ist. Sie entstand in den 50er, 60ern, da kommen wir gleich noch dazu. Hat so den Höhepunkt in den 60er, 70ern, behaupte ich, und flacht so ein bisschen in den 80er, 90ern ab.
Ja, da gehe ich mit.
Okay, ja, ja. Ich meine, man muss es ja auch nicht auf Jahreszahlen festlegen.
Nee, nur so grob. Ich würde nur vorneweg vielleicht sagen, dass es nicht so eine Theorie ist, sondern so mehr denkrichtungsmäßig.
Ja.
Da, wo sich auch viel dann so nacheinander sammelt, so ein bisschen unter diesem Schirm Dependenztheorie, aber es ist nicht eine Theorie.
Ja.
In dem herkömmlichen Sinne, nur vorneweg vielleicht mal noch
kurz. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Also zu erwähnen. Genau, es geht so ein bisschen um eine Hierarchie zwischen Staaten. Schon mal die erste Bedingung.
Und global, also
internationales
System von Staaten.
Genau, quasi planetär. Den ganzen Erdball umspannend.
Ja.
Und die Idee ist so ein bisschen, dass Industrienationen und eigentlich postkoloniale Staaten, oder man würde heute sagen der globale Norden, Abhängigkeiten geschaffen haben, für die, als Quellenbegriff würde man heute jetzt auch so nicht mehr sagen, die sogenannte dritte Welt. Das waren jetzt akustische Anführungszeichen.
Man hat sie, glaube ich, gehört.
Sehr schön.
Ich bin ja vor kurzem erst, und es ist ja fast schon peinlich, dass ich das jetzt sage, aber es ist ein paar Monate oder Wochen sogar erst her, dass ich das kapiert habe mit der dritten Welt. Weil erste Welt war mir klar, mir war auch dritte Welt klar, aber zweite Welt war mir nie klar. Ehemaliger Ostblock.
Genau, ja.
Genau. War mir aber nicht klar. Also kam erst mit einem Seminar, das ich hatte, wo ich das dann, aber ich habe mich jetzt auch nie drum bemüht, mich da irgendwie mit auseinanderzusetzen oder so. Aber für mich war immer so im Kopf, ja, okay, erste Welt verstehe ich, dritte Welt verstehe ich, aber wo ist die zweite? Und was bedeutet es? Aber ja.
Aber das ist ja schon spannend, weil also diese Idee nach dem der Auflösung der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges und alles, was damit zusammenhängt, hat sich ja niemand die Mühe gemacht zu sagen, okay, wir rutschen jetzt alle einen nach oben, also das heißt alle die dritte Welt zur zweiten Welt.
Ja.
Und ich glaube, es ist eine der Grundannahmen, es gibt von Walt Rostow, ich glaube Walt Whitman Rostow, Regierungsberater, so eine Stufentheorie der Zivilisation, können wir auch was sicherlich verlinken dazu. Und da geht es im Endeffekt um ein sehr wirkmächtiges Stufenmodell, bei dem Staaten eingeordnet werden und die höchste Stufe ist Wohlstand mit hohem Massenkonsum und einem durchindustrialisierten Staat, würde ich sagen. So ein bisschen, oder?
Ja, genau. Hätte ich auch so gesagt. Aber ist es bei dem nicht auch so, dass das praktisch so automatisch wird das passieren, so ein bisschen ist?
Ja, automatisch weiß ich, also weil es ist ja dann die Idee der Entwicklungspolitik, dass man die Staaten anleiten muss, Dafür, also ich glaube nicht,
dass... Ja, genau, aber die Idee zu sagen, jeder Staat kommt von Armut zu Wohlstand.
Genau, also da ist schon eine Teleologie drin. Ja.
Ja.
Und ganz klar im Pfad. Und natürlich verbauen sich an der Stelle oder in dem Denken Leute, die von diesem Pfad abweichen, wie dann kommunistische Länder, den Weg in die erste Stufe, weil die Transformation der Grundannahmen, nämlich Marktwirtschaft, da nicht geleistet werden kann. Und die da quasi verdammt sind in der zweiten Welt.
Okay, sorry, ich hatte dich unterbrochen mit zweiter Welt, aber...
Nee, es ist vollkommen gut. Kurz daneben, vergiss es, komm, ich muss eh noch die zwei nachtragen. Das Stufenmodell gibt es nicht nur bei, nicht nur bei Rostow, sondern auch bei Marx. Und wir werden auf jeden Fall eine Folge zu Marx machen.
Ich bin, dass du jetzt die Marx-Folge versprichst.
Ich drücke mich seit langem davon, weil es halt echt viel ist. Ganz ehrlich, da werden wir sehr viel vorbereiten. Wir machen einen Marx-Blog.
Okay, ganzer Blog, ja. Dann wird es richtig viel.
Ja, oder halt einfacher.
Oder schwierigeres, kann man sich jetzt raussuchen, würde ich behaupten. Ja, aber also generell, wenn du jetzt gerade hier schon Marx ins Spiel gebracht hast, die Dependenztheorie und Marx versuchen doch beide global die Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu erklären, oder? Weil ich habe mir, also ich habe den Text, den ich gelesen hatte, war, dass Marx erklärt mehr so die dominanten Staaten und ihre Expansion.
Mhm.
Und die Dependenztheorie beschreibt eher so die, in Anführungszeichen, Unterentwicklung von einigen Staaten als Folge des Imperialismus oder Konsequenz daraus.
Genau.
Aber dass sie schon beide das gleiche Phänomen auch so anschauen.
Ja, es gibt auf jeden Fall sehr, also die Dependenztheorie, ich will jetzt nicht sagen, baut an der Stelle auf Marxismus auf, indem versucht wird, den zu adaptieren und zu sagen,
genau,
er hat Leerstellen.
Genau.
Bei todsicher der Marxismus auch Theorien zum Imperialismus entwickelt hat, aber halt nicht auf die, ich meine, ist auch eine Zeitfrage, wann der Marxismus in der Form geschrieben wurde und wann das Problem der postkolonialen Staaten entstand, genau. Es ist auf jeden Fall eine Aktualisierung.
Klar. Okay, aber nochmal vielleicht kurz jetzt, was Dependenztheorie überhaupt ist, nachdem wir jetzt hier völlig abgeschweift sind. Also generell internationales System, Einteilung in zwei Sets von Staaten, ganz grob gesagt.
Ja.
Hatten wir ja schon Metropole und Peripherie, kann man beispielsweise immer noch so als Begriff benutzen dafür. Ja. Genau. Die Dependenztheorie bezieht sich auch darauf, dass sie sagt, dass dieses System kommt aus dem Kolonialismus und führt sich jetzt weiter fort so. Genau, und es geht eigentlich eher darum praktisch, dass eben externe Kräfte dafür verantwortlich sind in diesen abhängigen Staaten, in Anführungszeichen, dass die eben für diesen Zustand verantwortlich sind, so ein bisschen. Genau, und alle Interaktion zwischen den Staaten auf der Welt verstärkt diese Muster.
Ja.
Wie wir sie jetzt im Moment haben. Das vielleicht so grob mal als, was ist Dependenztheorie überhaupt? Wie ist so die Denkrichtung da, die grobe?
Ja, noch nur eine Ergänzung. Die Abhängigkeit ergibt sich dann in der Integration in den Weltmarkt, meines Wissens.
Ja.
Und dass dort halt einfach sehr ungleich gespielt wird. Also, dass die ehemaligen Kolonien nicht die Chancen haben und deshalb in strukturelle Abhängigkeiten rutschen. Genau.
Wobei Weltmarkt im Sinn von wirklich Weltmarkt oder wenn es schon eben nur um zwei Staaten praktisch geht, also oder Staat, Peripherie, Metropole oder globaler Norden, globaler Süden, wie auch immer man es nennen möchte.
Ich würde allgemein einfach, genau, also in der Integration in die Weltwirtschaft in irgendeiner Form sagen.
Okay.
Das würde sicherlich auch bilaterale Varianten einschließen.
Ja.
Da bin ich jetzt nicht so firm drin, ob quasi der Weltmarkt quasi eine übergeordnete Form von bilateralen Argumentationen ist.
Ja, aber du hast völlig recht, Weltmarkt ist in dem Sinne wahrscheinlich wirklich die bessere, der bessere Ausdruck, weil Konzerne und so ja auch beteiligt sind.
Genau.
Ja. Und ich zu sehr auf die Staaten gerade geschaut habe. Aber Konzerne tragen auch ihren Teil dazu bei, muss man sozusagen.
Genau, ja. Es gibt da sicherlich einige, theoretisch könnte man jetzt diese Folge auch sehr wirtschaftsgeschichtlich aufziehen. Mhm. Es gibt da einige Namen zu nennen, wie den Theoretiker David Ricardo oder die Brebisch-Singer-These. Wenn wir ehrlich sind, sind wir beide nicht fit und firm.
Nein.
Genug, ganz kurz, Brebisch-Singer beschreibt Verhältnisse von Außenwirtschaft und Exportvarianten. Wenn dazu Bedarf besteht, können wir uns sicherlich da irgendwie einfuchsen, aber das wäre einfach nur eine Sichtweise auf die Dependenztheorie, die wir jetzt nicht einnehmen können.
Ja.
Und vielleicht wollen.
Ja, genau.
Wir hatten ja schon ein paar Sachen also die Dependenztheorie kommt so ein bisschen aus, also zum einen ist es, wie du gesagt hast, vollkommen zu Recht, nicht eine einzige Theorie, sondern ein Konglomerat, die sich aus verschiedenen Zweigen auch speist. Also die Imperialismus-Theorien sind da sehr wirkmächtig. Man bezieht sich unter anderem auf Lenin, Rosa Luxemburg. Aus Deutschland kennt man vielleicht sogar tatsächlich allgemeiner, Dieter Senghas.
Ja, ich kenne den nicht. Ich habe den auch gelesen, jetzt den Namen, aber ich kenne ihn nicht.
Ich habe den irgendwie erst als Friedensforscher auch eingeordnet und hatte dann irgendwie so Suhrkamp-Bücher von ihm.
Oh.
Und der war da, also Dieter Senghas als Sozialwissenschaftler treibt diesen Begriff in Deutschland in den 70ern voran oder stellt ihn überhaupt in die Öffentlichkeit. Genau, die Dependenztheorie wird dann auch so ein bisschen von der, und da sind wir wieder bei Lateinamerika, von der Befreiungstheologie aufgegriffen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, was heißt zur Aufgabe, ich meine, es ist generell vielleicht eine kirchliche Sache, aber doch sehr, Zitat, die Stimme der Armen zu sein und sehr von unten kommend und sehr praktikabel. Es sind jetzt keine Leute, die zwingend nur Theorien aufstellen, sondern das war sehr praxeologisch gedacht in meinen Wahrnehmungen, oder?
Ja, doch. Und vor allem ist sie auch eben so die Gegenidee zu Modernisierung. Daraus hat sie sich doch auch entwickelt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Also die Dependenztheorie ist ja die Kritik an der Modernisierungstheorie.
Ja, genau.
Also es gibt einen Pfad der Entwicklung, was Rousseau dann so hatte. Und der Dependenztheorie wurde oft vorgeworfen, dass sie quasi die Modernisierungstheorie nur mit umgekehrten Vorzeichen sei.
Ja.
Genau, also da gibt es auf jeden Fall strukturelle Beziehungen zwischen den beiden. Auf jeden Fall in Richtung Dependenztheorie. Ich wüsste jetzt nicht, ob die Modernisierungstheorie irgendwas von der Dependenztheorie aufgegriffen hat.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also, keine Ahnung. Aber ich kenne mich mit Modernisierungstheorien eh nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch in dem Blog, so ein bisschen, der jetzt gerade kommt, bist du sowieso weitaus mehr der Experte als ich. Ja, Entwicklungspolitik und dem ganzen Zeug. Chris, ich habe nichts dazu bisher gemacht, ungefähr.
Ja, du hättest bei der Summer School dich bewerben. Nein, du bist ja schon im Master.
Ja, schwierig. Eben, ich wollte ja.
Ja, schwierig.
Schwierig.
Das war ganz nett. Das war ganz, ganz nett.
Ja, da kannst du nachher ja noch kurz was davon erzählen. Oder willst du jetzt?
Ich handle das jetzt schnell ab, dann sind wir durch. Es war großartig. Es gab sehr schöne Panel, die quasi von der Professor Daniel König, Professor für Religionsgeschichte, im Frühmittelalter angesiedelt. Bis hin zur Zeitgeschichte gab es verschiedene Panel. Und ich fand das ziemlich cool. Ich finde das immer sehr spannend, ich finde es großartig, wenn sich Leute für Themen begeistern und freiwillig irgendwas dazu machen, wenn sie die Chance haben. Man hat gemerkt, dass die Leute Lust drauf haben, weil es an den eigenen Unis teilweise auch offenbar so nicht gelehrt wird oder weil sie da Nachholbedarf sahen. Es war ein bisschen schade, weil wir aufgrund der Corona-Regeln das eben digital durchziehen mussten und niemand nach Konstanz kommen konnte. Jetzt müssen sich halt alle in den Master einschreiben und können dann hier ein paar Semester bleiben. Das zur Summer School. Wie machen wir weiter?
Wie willst du weitermachen? Also ich habe eine Frage an dich und ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst, aber Stichwort Wallerstein.
Ja.
Wallerstein.
Wallerstein.
Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
Wallerstein.
Wie weit ist er denn weg von Dependenztheorie oder wie nah ist er dran? Oder das war nur was, was ich mir überlegt hatte, als wir gesprochen hatten.
Okay.
Weil auch er teilt ja die Welt ein in zwei Teile.
Mhm.
So weit noch gleich, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und wo ist da der Bruch oder gibt es gar keinen? Also könnte man Wallerstein auch unter der Dependenztheorie sehen?
Oha, es hat mich hart aus der Bahn geworfen. Ich probiere es auf jeden Fall. Nein, alles gut. Also Immanuel Wallerstein, US-amerikanische Soziologe, wobei auch Sozialhistoriker.
Ja, genau.
Und hat ein Riesenwerk geschrieben mit der Weltsystemanalyse, wo auch sehr viel Politikwissenschaft reinspielt.
Die heißt im Englischen aber Theory, gell?
Ja.
World System Theory und im Deutschen ist es Analyse übersetzt.
Ja. Und es gibt auch einen schmalen Band. Also wer sich nicht diesen Totschläger kaufen will, es gibt auch was sehr Schmales. Ich glaube 120 Seiten, das packen wir einfach in die Shownotes.
Ich finde ja, Wallerstein lohnt sich, weil er auch relativ einfach anzuwenden ist, würde ich mal behaupten.
Er hat auf jeden Fall klare Begriffe gesetzt, mit denen man arbeiten kann.
Ja, und so, du teilst die Welt in so zwei Teile ein. Es ist eine klare Theorie in dem Fall, die du anwenden kannst, wenn du das möchtest. Mhm. Er ist sehr links.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich alles, was aus der Dependenztheorie kommt. Ich meine, da kommt die Theorie selber ja auch her. Oder die Theorien. Aber man merkt es auch schon nach zwei Sätzen Wallerstein, weißt du, auf welcher politischen Seite er steht. Das ist jetzt nicht schwer zu erraten.
Das stimmt. Das stimmt definitiv. Also ich würde auch sagen, ich werde jetzt nicht die Unterschiede rausziselieren können. Also es ist ganz klar, dass... Also Wallerstein spricht nur von der einen Welt. Der lehnt den Begriff dritte Welt beispielsweise schon ab.
Ja.
Was aber auch sicherlich da schon einen Anspruch dahinter hat, der den Status einer dritten Welt anerkennt, aber nicht den Begriff. Also ich glaube, er wehrt sich gegen die Abhängigkeit, die der Begriff sagt, und versucht mit einem neuen Framing dagegen zu arbeiten.
Mhm. Und hat auch diese drei Unterteilungen eigentlich. Ne? Ich habe gerade zwei gesagt, aber er hat ja Peripherie, Semi-Peripherie und Metropole.
Ja.
Genau.
Genau, so Hegemonie ist auch ein Begriff, der von Wallerstein sehr oft verwendet wird, was ja auch mit dieser Abhängigkeit dann zu tun hat. Also ja, Wallerstein gehört sicherlich nicht zur Dependenztheorie, weil er einen größeren Rahmen einfach abdecken will. Er will ja beschreiben, so ein bisschen wie das, also er hat Erfahrung in diesem kolonialen, postkolonialen Feld, aber ihm geht es ja tatsächlich um eine, wie der Titel des Werks sagt, um ein Weltsystem so an sich. Und skaliert da ein bisschen auf eine höhere Flughöhe. Er ist sicherlich historisch geprägt von der Annal-Schule, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil es sehr viel um Netzwerke geht und Strukturen und das hatten wir in der Folge zur Annal-Schule mit den verschiedenen Ebenen und Strömungen.
Aber auch das wäre ja wahrscheinlich die ganze Dependenztheorie, oder? Weil die Idee, dass sich sowas aus dem Kolonialismus über Jahrhunderte hinweg
ist anschlussfähig. Du? Ja. Das
genau.
Nicht genau.
Das ist anal. Also.
Ja, da gibt es Beziehungen auf jeden Fall dazwischen. Ja. Und er rezipiert sicherlich stark auch die Dependenztheorie. Und wie gesagt, Marx. Das sind so die Sachen, die einem mir einfallen würden. Sicherlich auch mehr, macht auch sehr viel mit Arbeitsteilung dann nochmal.
Ja.
Long story short, also in Wallerstein ist sicherlich Gedanken der Dependenztheorie drin.
Mhm.
Ich würde sagen, er zählt für mich nicht den DependenztheoretikerInnen.
Mhm.
Weil ich ihn ganz subjektiv ganz anders gelesen habe. Oder anders gelesen. Mhm. Ja,
Okay, ja, jetzt habe ich dich kurz aus der Bahn geworfen, sorry.
Nee, kein...
Nein, alles gut. Ja, genau, ich wollte vielleicht noch mal kurz über jetzt doch Wirtschaft reden. Naja, der Punkt ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Dependenztheorie ist ein Problem der Ungleichheit, kommt so ein bisschen daher, dass die Rohstoffe aus dem globalen Süden kommen, in den globalen Norden, dort verarbeitet werden und dort verkauft werden praktisch. Mhm. Und dass das dieses Abhängigkeitsverhältnis und diese Ungerechtigkeit eben weiter verfestigt. Mhm. Und zusätzlich kommt dann noch sowas hinzu wie die Arbeitskräfte, die einfach, ich meine, klassisches Beispiel wäre eben diese Auslagerung von Fabriken, wo du einfach keinen Mindestlohn hast, echt scheiß Arbeitsbedingungen, kaum Geld sein musst, dich um praktisch auch nicht so, dann halt keine Sicherheitsvorkehrungen bezahlen musst, sag ich mal, oder so. Und das dann eben auf dem Rücken von diesen Menschen in diesen Ländern ausgetragen wird. Also das sind die typischen Dinge, die man halt kennt.
Ja.
Primark, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber das ist für mich der Inbegriff davon.
Ja, also, ja.
Und dieses, so wie diese Welt auch und so funktioniert die Welt ja heute immer noch. Und das verfestigt einfach nur diese Strukturen von Ungleichheit, Abhängigkeit und genau.
Ja. Ja, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, dass du gesagt hast, naja, vielleicht hat die Dependenztheorie gerade wieder einen Revival.
Ich habe so das Gefühl. Auf jeden Fall in einem wissenschaftlichen Kontext.
Das kann, also es kommt auf jeden Fall jetzt wieder auch stärker mit der Umweltbewegung. Und das ist, ich meine, es gibt Historians for Future, die dann auch auf diese Zusammenhänge mit Kolonialismus und Umweltzerstörung und Ausbeutung eingehen.
Ja, jetzt kann ich die Folge versprechen. Nee, aber wir wollen ja auch was so Richtung Klimaflüchtlinge und Anthropozän und so machen. Das würde da ja dann auch
definitiv reinspielen.
Genau, reinfallen, ja.
Genau, also es ist so ein bisschen, wie sagt man das? Die Dependenztheorie findet, oder die 60er Jahre sind generell ein spannendes Jahrzehnt für die Entwicklungspolitik oder für die Geschichte der Entwicklungspolitik. Und weil da sehr viel passiert ist. Also wir haben in den USA an der Stelle JFK und die Präsidentschaft von JFK, der das auch zum Teil seines politischen Programms macht. Er entwirft, glaube ich, ein Jahrzehnt der Entwicklung. Oder er verspricht eins. Und da hat man ganz klar einen Zusammenhang mit dieser Modernisierungstheorie, die einfach greift, man müsse alle Länder auf die ähnliche Stufe wie den Westen unter Speerspitze der USA. In diesem Zusammenhang passiert es dann auch, dass, in diesem Zusammenhang ist jetzt nicht komplett teleologisch, aber es gibt irgendeinen Konnex, zu den Militärdiktaturen in Süd- und Mittelamerika. Und das führt zu einer gewissen Art von Brain Drain in diesen Ländern von Linksintellektuellen, die dann nach Santiago de Chile emigrieren. Und dort sitzt oftmals die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, CEPAL. Gut, das war jetzt sehr deutsch ausgesprochen. Und hat dort in diesem Umfeld dann diese Dependenztheorie entwickelt oder weitergeführt. Und diese Theorien, wie gesagt, also dieses Konglomerat. Und das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, an dem, also wir sprachen bei der Summer School sehr viel von Scheitern, von Vorstellungen und Ideen. Im Zuge, dass dann auch in weiteren Ländern es zu Militärdiktaturen kam, auch in Chile mit Salvador Allende. Ach, ich meine, es ist schon wahnsinnig spät. Eben nicht genau falsch rum. Reiß dich zusammen, Christoph. Salvador Allende war Militärdiktator, nein. Sehr schwierig. Das tut mir definitiv leid. Der wird dann gestürzt, eben von Pinochet.
Okay.
Einem General, der scheint ja irgendwie dort zum Also es sind oft Generäle, ja, die putschen. Genau, also diese weiteren Militärdiktaturen, die dann in Süd und Mittel, das mit alle Ende, tut mir unglaublich leid.
Passiert.
Gerade umgedreht. Also die Hoffnung, die in diese Theorie gesetzt wurde, dass man durch das Aussprechen von Abhängigkeiten einen alternativen Lösungsweg sucht und dann aber in der Praxis rechte Militärdiktaturen sich entwickeln, dämpfte so die Annahme dieser Theorie sicherlich etwas.
Also, aber dann waren das praktisch die gleichen Leute, waren das dann die gleichen Leute, die diese Diktatur installiert haben und die Dependenztheorie nicht entwickelt, aber Anhänger waren, sagen wir mal? Oder war das das Gegenteil? Ja, okay.
Gegenteil. Nein, nein. Das eine sind die Linken.
Genau, eben. Deshalb war ich gerade etwas verwirrt. Aber okay, ja, jetzt verstehe ich's.
Ja, nee, ich hab... Oh, ja. Genau, das Problem ist so ein bisschen Antidependenztheorie. Oder was heißt das Problem? Kills the Priest, auch die Dependenztheorie kann nicht alles lösen. Also...
Ja, ja, natürlich. Ja, sorry. Entschuldigung.
Nee, ich bin durch.
Nein, ich wollte nur sagen... Natürlich löst sie nicht alles und irgendwie fühlt sich's ein bisschen einfach an manchmal, wenn man sich so damit beschäftigt, finde ich. Also so gefühlt, ja, okay, die Erklärung ist zu einfach, weißt du?
Mhm.
So, wobei vielleicht ist es das auch einfach. Die Frage ist ja dann aber, wie kommst du da raus?
Ja.
Aus der Situation und das ist natürlich dann schon... Wenn du eben die Welt so siehst wie die Dependenztheorie, sag ich mal, dann ist das natürlich ein anderes Vorgehen dann, als wenn du die siehst wie nach den Modernisierungstheorien.
Genau, und...
Ja, wo ich gerade so ein bisschen drauf raus will, ist diese Idee, die gerade... Und vielleicht ist es auch deshalb, weswegen ich das gesagt habe mit dem Revival, aber die Idee von diesen, wir vergeben Mikrokredite beispielsweise, anstatt... Wir betreiben klassische Entwicklungshilfe, in Anführungszeichen, die ja gerade wieder stärker propagiert wird. Gefühlt auf jeden Fall in meiner Bubble ist es so.
Mhm.
Ich bin oft in Bubbles unterwegs, ist mir wieder aufgefallen, nachdem ich nicht mitbekommen habe, dass die EM startet. Dachte ich so, ich habe mir eine geile Social-Media-Bubble aufgebaut. Naja, aber die Idee von Mikrokredite, dass die wieder mehr gefördert werden, weil man halt sagt, man möchte beispielsweise Leute in dem globalen Süden unterstützen, wenn die ein Business aufbauen und ihnen aber dann Mikrokredite geben, die sie auch zurückbezahlen, und um nicht wieder so ein Abhängigkeitsding zu verschaffen von Anfang an, das ist ja das Erste. Und das Zweite ist, dass die dann auch wirklich was damit machen können, so, weißt du?
Ja.
Ist ein anderes Vorgehen. Da gibt es bestimmt auch Kritik dran. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist absolut geil und mach das bitte alles so. Aber ich glaube schon, dass das eher eine Idee raus ist, die eben aus so einer Dependenztheorie rauskommt, als aus einer Modernisierungstheorie.
Ja, also es gab, glaube ich, auch einen Nobelpreis für so ein Mikrokreditsystem.
Das kann gut sein.
Oder eben kein Nobelpreis, sondern der für Wirtschaft, der von einem anderen.
Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, also die Dependenztheorie kann einige Sachen auch nicht erklären.
Mhm.
Oder stößt an ihre Grenzen. Man macht das immer an dem Beispiel von... den sogenannten Tigerstaaten, was auch ein komisch naturalisiertes Bild ist. Das sind asiatische Staaten. Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan,
ja.
Indonesien, die Philippinen, die ja koloniale Vergangenheiten hatten oder eben noch Gegenwarten, die aber einen starken wirtschaftlichen Aufschwung hatten.
Ja.
Was die Dependenztheorie oder wo die Modernisierungstheorie eben falsch, oder nein, was heißt falsch? Beide Großtheorien, das ist immer so, können nicht alles erklären.
Du meinst, dass dann die Dependenztheorie nicht erklären kann, warum jetzt Taiwan und Südkorea beispielsweise eine Mobilität nach oben haben?
Genau, die Modernisierungstheorie könnte, da zeigt sich vielleicht auch dieses, beide Theorien sind vielleicht, um dieses abgegriffene Bild zu benutzen, zwei Seiten einer Medaille, weil sie einfach, es gibt natürlich auch Staaten, also die es nicht schaffen und man ganz klar sehen kann, das sind strukturelle Probleme und Abhängigkeiten und da kannst du noch so viel mit moderne Vorstellungen und Normen reinkommen, das klappt halt nicht. Aber die Dependenztheorie kann beispielsweise eben diese, weil was man ja trotz diesem Aufkommen von diesen asiatischen Staaten sagen kann, die Grundannahme oder der Grundbefund von globalen Ungleichheiten, die immer weiter auseinandergehen, diese Schere, was man auch während Covid-19 jetzt gesehen hat, lässt sich eher mit dependenztheoretischen Annahmen erklären, jedenfalls für mich, als über diesen Modernisierungspfad. Da greift die dann wiederum besser.
Ja, das sehe ich auch so. Ich beim Vorbereiten auf die Folge ist mir, oder beziehungsweise, das wäre jetzt meine Frage, ob ich Osterhammel nochmal, um zu Osterhammel und Janssen zurückzugehen, was wir am Anfang hatten mit Dekolonisierung beziehungsweise Dekolonisation, wo ja die Dependenztheorie, die Situation der Welt und alles eindeutig auf die Ordnung des Kolonialismus zurückführt. Haben Osterhammel und Janssen das doch nicht so gemacht? Habe ich das richtig verstanden damals? Da hatten wir uns ja drüber unterhalten. Das war doch der Punkt.
Nee, das Buch sagt quasi, wenn ich mich richtig erinnere, dass mit der Übergabe der Souveränität an neue Nationalstaaten,
ja,
und zwar eben nicht in einem kolonialen System, sondern mit der Schaffung neuer Nationalstaaten aus diesen Kolonien und der vollständigen politischen Souveränität, der Prozess des Kolonialismus endet oder zu einem Ende kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, was man betont, ob das einem oder das Ende. Und wir haben es eben so gelesen, dass sie gesagt haben, Ende.
Naja, sie haben gesagt, dass da keine Abhängigkeit oder keine Beziehung, nee, sie haben ein Wort verwendet, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Wort heißt, aber sie haben irgendwas so nach dem Motto, das steht nicht in direktem Zusammenhang oder sowas. Das verwendet.
Doch.
Und dem würde doch die Dependenztheorie widersprechen.
Genau.
Verstehe ich das richtig?
Genau, ich kann die Stelle auch nicht mehr.
Aber du weißt, was ich meine.
Genau, ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Vermutlich könnte man sagen, dass dieses Buch eben genau zwischen diesen zwei Theorien stehen möchte.
Mm. Ja. Ja.
Und das halt an der Stelle wir nicht explizit gelesen haben und vermutlich nicht explizit an der Stelle gemacht hat, zu sagen, es gibt Dependenz und es gibt Modernisierung und wir versuchen uns dazwischen durchzuhangeln, weil beide Seiten griffige Annahmen bieten.
Doch, ja, genau, ja. Und das macht Sinn für mich, tatsächlich. Und ich glaube, wenn das gesagt worden wäre, dann hätte ich es auch besser verstanden, was damit gemeint ist. Weil ich hatte mich ja damals schon beschwert darüber. Und jetzt eben kam das wieder, als ich mich mit der Dependenztheorie auseinandergesetzt hatte und dachte dann, naja, für mich besteht da schon ein Zusammenhang, das wurde mir nochmal deutlich. Ich meine, das habe ich damals schon gesagt und jetzt mit der Dependenztheorie noch viel mehr.
Ja, definitiv. Ja, also hat wie gesagt diese Hochphase in den 60ern, 70ern, wird dann in den 80ern abgeschwächt, was eben mit dem Fokus auf den Gegenbeispielen, also machen wir uns auch nichts vor, die Modernisierungstheorie ist die hegemoniale Vorstellung. Dagegen anzukommen ist sehr schwer. Die Modernisierungstheorie hatte dann quasi Fallbeispiele, an denen sie zeigen konnte, ihre Theorie stimme, wie diese sogenannten Tigerstaaten.
Ja, und zusätzlich kam in der Zeit ja auch immer mehr Globalisierung und dann war irgendwie Globalisierung die Antwort auf alles und mit mehr globaler Vernetzung wird sowieso alles besser, so nach dem Motto ein bisschen, war ja dann das Heilmittel für alles.
Ja.
Ja, weswegen dann immer weniger Dependenztheorie so erstmal im Vordergrund stand.
Ja. Ja, sicherlich ist auch so ein Totschlag, also sowohl wenn ich das jetzt sage, ist es so ein bisschen Totschlag, als auch könnte ich mir das in den damaligen Debatten so vorstellen. Mit dem Fall der Mauer ist diese Idee der Systemüberlegenheit des westlichen Systems gegenüber dem kommunistisch-marxistischen System und dass damit die Theorie, wie sehr viele Sachen, die in der Nähe zu kommunistischen Staaten standen oder denen man diese Nähe angelegt hat, Staaten und Ideen an der Stelle, sicherlich noch weiter nach unten gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtige Verb war, aber...
Ja doch, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Und zudem, und das ist, glaube ich, schon auch bezeichnend, die Vorstellung, dieses, wie die Modernisierungstheorie zum Dependenztheorie steht, beziehungsweise umgekehrt.
Mhm.
Also während die einen sagen, es sind vor allem innere Faktoren, sagt die Dependenztheorie, es sind äußere Faktoren. So.
Ja.
Und in diesen holistischen Blöcken zu denken und dann quasi es als Care-Argument zu verstehen, ist vielleicht für eine eigene Theoriebildung nicht zwingend sinnvoll, wobei da gibt es sicherlich auch Gegenbeispiele, von daher nehme ich das so ein bisschen zurück. Aber es wurde auch in der Bewegung, auch von Senghas und Schülern von ihm, als Problem verstanden.
Mhm. Ja. Ja, was mir irgendwie nochmal zeigt, hat jetzt in Auseinandersetzung damit, auch wenn es dann eben darum ging, dass Globalisierung ja dann immer präsenter wurde und so, aber was auch schon die Dependenztheorie ja zeigt, irgendwie so diese Idee von Weltgesellschaft oder von einer Welt, so weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie präsent das ist überall.
Ja.
Und trotzdem auf der anderen Seite natürlich immer dieser krasse Nationalismus. So, aber trotzdem, wie, und dass so eine Theorie, die ja schon, also Dependenztheorie, die ja schon sehr auch irgendwie eine Welt sieht, sage ich mal, trotzdem, dass sie sie unterteilt, natürlich, aber sie unterteilt sie halt die ganze Welt in zwei Sets, sage ich mal.
Ja.
Dass das in den 60ern schon so präsent ist, sag ich mal, und sich ja durchzieht bis ja heute immer mehr, es wird ja nur stärker eigentlich erstmal. Und klar, Nationalismus auf der anderen Seite trotzdem, aber so diese großen, allumfassenden Weltgesellschaftstheorien und so.
Ja, ja. Es gibt auch, ist mir gerade eingefallen, ein tolles Buch, meins ist aber schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, ein Klassiker, Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa.
Ah ja.
Was auch ein irres Cover einfach hat. Man sieht dann, ich weiß nicht, ob du das erkennst, hier in der Mitte sieht man quasi den Plan, also das sind quasi wie SklavInnen auf Schiffen eingepfercht worden.
Ja. Ja, das ist das, was man auch auf diesem Slave Voyage .org. Genau.
Ja. Genau, das ist ein wahnsinnig ikonisches Bild.
Ja.
Oder Motiv. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und herausforderndes Buch, würde ich sagen.
Mhm.
Gerade für eher für Sichtweisen der Dependenztheorie als das Gegenmodell.
Mhm. Ja, genau, das wollte ich noch einmal kurz sagen. Dann eben mit dieser Globalisierung, wo dann halt war, okay, Dependenz kommt weiter in den Hintergrund. Und jetzt ist man ja gerade gefühlt seit ein paar Jahren an so einem Punkt, zu sagen, ja, Globalisierung ist es nicht. Also das ist nicht das Heilmittel, das man gedacht hat, dass es ist für alles, weißt du so?
Überraschung.
Ja, klar, Überraschung, aber trotzdem, und dass deshalb jetzt eben solche Theorien wiederkommen, wie die Dependenztheorie beispielsweise. Ja. Weil man jetzt irgendwie desillusioniert ist von Globalisierung, muss irgendwie was anderes wieder her.
Das stimmt,
und da dann erstmal drauf zurückgreifen. Weswegen glaube ich, das sind alles so Gründe, warum. Aber das ist jetzt wirklich, das ist nichts, was ich irgendwie belegt hätte oder so, sondern das ist einfach nur so ein Gefühl von mir.
Ja. Nee.
Ja.
Also gerade mit diesen Ansätzen, die wir ja vorhin hatten von Historians for Future, Jürgen Zimmerer hat einen Aufsatz dazu geschrieben. Es ist sicherlich nicht vorbei, das würde ich auch sagen.
Ja. Und eben die. Nicht mal nicht nur vorbei, sondern wahrscheinlich wieder mehr da, als es eben eine Zeit lang war.
Ja, ja, genau. Ja, doch. Das war jetzt ein harter Parfumsritt durch das Thema.
True.
Dann bleibt mir quasi nur die Frage zu stellen, Senta. Wer war von wem 1912 abhängig?
Wahrscheinlich gleich wie heute. Ähnlich wie heute. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.